wir haben tatsächlich keine Fälle, wo man sagt, das läuft immer genau so. Wir haben eine riesengroße Spannbreite, wo letztlich am Schluss geschaut wird, gibt es durch diese Störung, was das Kind, den Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen von seiner gleichaltrigen Population unterscheidet.
Das war die Stimme von Katja Wucherer, dem heutigen Gast unseres Podcastes, den ich heute zu dem spannenden Thema Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom befragen darf. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcastes Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Sven Meuth, dem Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Düsseldorf, moderiere ich diesen Podcast zu spannenden und aktuellen Themen der klinischen Neurologie. Frau Dr. Katja Wucherer, der heutige Gast, betreibt eine eigene Kinder- und Jugendpsychiatrische Praxis in Karlstadt im Raum Würzburg, macht das schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr professionell. Katja Wucherer hat an der Universitätsklinik Würzburg zunächst in der Pädiatrie gearbeitet und auch aus diesem Antrieb aus der Pädiatrie dann den Weg in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gefunden, wo sie insbesondere ihren Schwerpunkt auch auf Entwicklungsstörungen von Kindern und Jugendlichen hat. ADHS, das Thema unserer heutigen Sendung, ist ja in aller Munde, auch weil es viele Kontroversen im öffentlichen Raum darüber gibt. Und ich bin deswegen sehr, sehr gespannt, aus professionellem Munde Näheres über dieses spannende und interessante Krankheitsbild zu erfahren. Hallo Katja, schön, dass du heute Morgen da bist. Das ist ganz toll, dass wir uns heute über das Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom unterhalten können. Das ADHS, so wie es ja auch genannt wird, ist ja in aller Munde. Trotzdem habe ich so das Gefühl, die wenigsten wissen eigentlich, was dahinter steckt. Und deswegen bin ich froh, dass du heute da bist und ein bisschen Licht ins Dunkel bringst. Könntest du vielleicht einfach mal so als Kinder- und Jugendpsychiaterin erklären, was das eigentlich ist, das ADHS?
Ja, ist gar nicht so leicht zu sagen. Also erstmal freue ich mich natürlich auch, dass ich hier bin. Und freue mich, dass du dieses Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom auch ohne einen Sprachfehler irgendwie rausgebracht hast. Das ADS, diesmal ohne H, also ohne die Hyperaktivität, und das ADHS ist letztlich ein Störungsbild in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, was umfasst einmal die Hyperaktivität, die Impulsivität und auch die Probleme in der Aufmerksamkeitsfokussierung. Und darauf wird in letzter Zeit ganz viel Wert gelegt, darauf zu schauen, von Lehrern, von Erziehern, von Eltern auch, aber auch von Ärzten eben, die sich damit befassen, also in erster Linie Kinder- und Jugendpsychiater. Und wenn man genau wissen möchte, was es ist, gibt es natürlich auch die hirnorganischen Veränderungen oder die Erklärungshypothesen, die man hat. Aber es ist natürlich auch das, was es im Alltag einfach macht. Und wenn man genau wissen möchte, was es ist oder wer behandelt werden muss, dann sollte man sich überlegen, was es natürlich auch im Alltag für Einschränkungen macht. Mhm. Wenn du willst, kann ich erstmal anfangen, so ein bisschen die neurobiochemischen Zusammenhänge zu erklären.
Also vielleicht nochmal interessant, es ist ja immer, wenn man über ADHS hört, ist ja immer so die Frage, ist das jetzt ein schlecht erzogenes Kind oder ist es doch irgendwie eine krankhafte Störung? Scheinbar sind die Übergänge ja auch fließend. Und ich glaube, was natürlich interessant wäre, wo wird man denn nachdenklich in Richtung ADHS, bei welchen Kindern? Vielleicht auch, wo muss der Lehrer eben eventuell Rückmeldungen geben, dass irgendwas nicht stimmt?
Genau. Ich freue mich immer, wenn die Familien zu mir in die Praxis kommen, schon relativ früh. Also wenn sie angesprochen worden werden von Lehrern oder selber so das Gefühl haben, boah, mein Kind kann mehr und kann es aber nicht zeigen. Oder ich weiß eigentlich genau, es kann das und das, aber es ist in dem Moment, wo es in der Prüfungssituation steht oder wo ich mit dem Hausaufgaben mache, merke ich, es kann es nicht abrufen, was ich eigentlich weiß, dass es kann. Eltern haben da ein ganz gutes Gefühl für ihre Kinder. Und wenn diese Irritationen auftreten, dann freue ich mich eigentlich sehr, dass sie kommen, wenn man da mit einer ganz guten Diagnostik eigentlich rausfinden kann, was bringt das Kind als Potenzial mit? Also welche Leistungsfähigkeit in der Schule zum Beispiel? Eltern ist ja Schule total wichtig. Und man kann dann sehen, was kann es denn gerade überhaupt von diesem Potenzial nutzen? Und dann kann man den Eltern auch schön erklären mit noch weiterer Diagnostik vielleicht, ob da ein ADS oder ADHS dahinter steckt.
Was macht ihr da für Diagnostik? Also in der Praxis, was bietet ihr an?
Also was mir wichtig ist, ist, dass man wirklich ganz ganzheitlich schaut. Also man macht eine gute Anamnese auch, wie das Kind zum Beispiel auch in der früh Kindheit gewesen ist, in der frühkindlichen Entwicklung, wann es gesprochen hat, wann es angefangen hat zu laufen, wie die Spielentwicklung früher gewesen ist, wie die Entwicklung im Kindergarten gewesen ist.
Ist da eine Entwicklungsverzögerung denn zu beobachten? Also
teils. Wir haben tatsächlich keine Fälle, wo man sagt, das läuft immer genau so. Wir haben eine riesengroße Spannbreite, wo letztlich am Schluss geschaut wird, gibt es durch diese Störung mit diesen drei Qualitätskriterien Hyperaktivität oder auch Hypoaktivität, das sind die Träumerchen ohne Haar, motorische Unruhe und Impulsivität und Aufmerksamkeitsproblematik, gibt es da irgendetwas, was das Kind, den Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen von seiner gleichaltrigen Population unterscheidet? Also macht er seine gleichaltrigen Dinge nicht? Kommt er nicht in der Schule entsprechend mit? Kommt er im sozialen Leben nicht entsprechend mit, weil er Interaktionsstörungen hat? Hat er emotional ein Problem, weil er sich überall rausschießt, weil er zu impulsiv ist, weil er zu aggressiv ist, weil er nicht nachdenkt, weil er erst handelt und danach nachdenkt, weil die Frustrationstoleranz einfach so klein ist?
Wer ist denn da der Trigger in der Regel? Sind das hauptsächlich die Eltern oder kommt es von außen irgendwie, dass die Eltern angesprochen werden? Geh mal irgendwie doch zum Arzt, der tickt nicht richtig oder wie sind so die Auslöser, dass die bei euch in der Praxis landen?
Also teils. Schule ist natürlich ein großes Thema. Also dass Lehrer wirklich Eltern ansprechen und sagen, gehen Sie mal, machen Sie Diagnostik. Das geht so nicht weiter. Der ist vielleicht nicht beschulbar. Oder aber, ich glaube, der kann das schon, aber kann es nie abrufen. Oder aber Lehrer machen auch den Eltern Druck und sagen, sie müssen ihr Kind mehr fördern. Und die Eltern sagen, ich mache zu Hause ganz, ganz viel. Ich tue total viel, aber er kann es in der Schule nicht zeigen. Sehr freue ich mich eigentlich, wenn die Erzieherin im Kindergarten da einfach schon mal einen guten Blick drauf hat oder haben, weil nicht, dass wir dann schon im Kindergartenalter medikamentös behandeln müssen, weil die Medikation ist nur ein kleiner Bestandteil der Therapie eigentlich. Aber wenn man im Kindergarten schon gut drauf guckt und vielleicht so Anzeichen von einer ADS, ADHS erkennt, auch ohne es vielleicht auch in eine Diagnose zu fassen, kann man eigentlich durch Veränderungen der Rahmenbedingungen therapeutisch schon unheimlich viel bewirken. So dass das Kind eine, glaube ich, positivere Entwicklung nimmt.
Aber für mich klingt das so, dass es ja wirklich dann eine Situation ist oder auch ein Krankheitsbild, wo man tatsächlich eine sehr, sehr weite, breite Spanne hat, wo man auch sagen kann, es gibt jetzt eigentlich nicht so den direkten Marker, sondern dass schon eigentlich die Umgebung ganz, ganz wichtig ist, dass man das erfasst, ne? Bedeutet ja eigentlich auch, dass man gesellschaftlich das auf keinen Fall stigmatisieren sollte, ne?
Auf gar keinen Fall. Man sollte es einerseits akzeptieren, man sollte es nicht stigmatisieren. Und Menschen mit ADS, ADHS sind ganz tolle Menschen. Ja, also die sind lustig, die sind lebensfroh, die haben viele Ideen, die haben ein unheimliches Potenzial ganz oft und leiden selber unheimlich darunter, dass sie es in den verschiedenen Bereichen sozial, emotional, kognitiv, schulisch einfach nicht abrufen können. Und deswegen ist es absolut wertvoll, darauf hinzugucken und wie vorhin schon mal gesagt, nicht jeder geht mit einem Rezept raus oder bekommt überhaupt Medikation. Und was wir für Therapien einleiten, ist eigentlich etwas, was wir mit den Eltern dann im Abschlussgespräch, teilweise auch mit den Patienten, je nachdem wie alt sie sind, mit Jugendlichen eigentlich ganz aktiv absprechen und wo sie auch abnicken, ob sie das machen wollen und ob sie einen Sinn dahinter sehen.
Gibt es denn Differentialdiagnosen, die irgendwie eine Rolle spielen? Also wenn diese Diagnose im Raum steht, woran ihr dann auch denkt oder was eventuell dann sogar rauskommt als Differentialdiagnose?
Also differenzialdiagnostisch ganz wichtig ist erstmal, dass man, ich komme ja eigentlich aus dem pädiatrischen Bereich ursprünglich, dass man eine gute somatische Anamnese macht, dass einfach schaut, was gibt es zum Beispiel für Fehlfunktionen der Sinnesorgane? Also gerade wenn es um schulische Störungen geht, muss ich gucken, dass die Augen total in Ordnung sind, dass die Kinder jährlich zum Augenarzt gehen. Ich muss gucken, ob es Atmungsprobleme während der Nacht gibt, zum Beispiel wie vergrößerte Polypen, dass die Kinder nicht gut nachts mit Sauerstoff versorgt sind, dass sie am nächsten Morgen einfach entsprechend weniger fit sind, weniger konzentriert sind, wie wir es alle wären, wenn wir einen fetten Infekt haben, nachts nicht schlafen können, unausgeruht am nächsten Morgen ausstehen. So muss man sich vorstellen, die Kinder mit großen Polypen haben das ständig, ne? Die wachen jeden Morgen auf und haben zwar primär geschlafen, aber sind morgens einfach nicht fit. Und da muss man erstmal gucken körperlich, dass man das saniert. Man muss gucken, dass eine Eisenmangelanämie nicht vorliegt. Ja, mit einem Eisenmangel bin ich nicht konzentriert, bin ich nicht leistungsfähig, kann ich mir nichts merken. Habe ich klinisch, also so wie ich wirke, ein ADS oder ein ADHS? Das heißt, ich würde die Kriterien, unsere Leitlinie würde ich erfüllen. Aber somatisch habe ich einen Eisenmangel. Also muss ich ganz genau gucken, dass das nicht vorliegt. Ich muss schauen, dass ich nicht vielleicht eine emotionale Störung habe oder auch eine eine Depression oder ich habe gerade einen Schicksalsschlag, ein Familienangehöriger ist ja krank und ich bin gedanklich einfach sehr bei dem Problem behaftet, dann wirke ich natürlich in meinem Alltag auch nicht konzentriert, sondern abgelenkt. Und bei den somatischen Sachen habe ich gerade noch vergessen, ganz wichtig ist eben auch, dass man ausschließt, dass jemand eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion hat. Das sind so die wesentlichen Sachen, die unheimlich wichtig sind.
Ja, das sind echt gute Punkte. Also hätte ich jetzt auch primär gar nicht dran gedacht, das ja doch so gleich in Richtung Kinder- und Jugendpsychiatrie geht, wenn man den Begriff hat, aber dass da natürlich somatisch eine ganze Menge dahinter stecken kann. Das ist ein Punkt. Jetzt nehmen wir mal an, das ist tatsächlich, geht in die Richtung. Wie geht ihr dann vor? Also wie sieht die Therapie, wie sehen eure Konzepte aus?
Genau, also wenn wir den Eltern quasi in der ambulanten Arbeit die Hausaufgaben gegeben haben, was sie körperlich noch abklären müssen anhand der Sachen, die wir gerade besprochen haben, ist es so, dass wir, wenn wirklich Aufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität oder Hypoaktivität eine Rolle spielt, dass wir auf alle Fälle immer einen Intelligenztest machen und eine Untersuchung der sozioemotionalen Befindlichkeit heißt das. Das sind zwei unterschiedliche Tests. Der eine bildet die kognitive Leistungsfähigkeit ab, aber nicht die emotionale Intelligenz. Das sagen wir den Eltern auch immer. Da gibt es einen großen Unterschied. Das sind zwei Intelligenzbereiche, die aber miteinander jetzt nicht korrelieren, was diese Fragestellung angeht, sondern wenn ich den Intelligenztest mache, möchte ich einfach die schulische Leistungsfähigkeit sehen, dass das Kind emotional noch ganz andere Stärken hat, bleibt davon erstmal nicht betroffen. Im Intelligenztest sehe ich dann, wenn ich den auswerte, oder wenn ich das Ergebnis bespreche mit den Eltern, dass es dort verschiedene Indizes gibt, wie die Verarbeitungsgeschwindigkeit oder auch das Arbeitsgedächtnis, die konzentrationsabhängig sind. Verarbeitungsgeschwindigkeit muss man sich vorstellen, das ist mein Arbeitstempo bei durchschnittlicher Motivation. Also wenn ich total gerne Lego spiele, da kann es sein, dass ich auch mit einer ganz krassen ADHS eine Stunde lang da spiele und ich lasse mich nicht ablenken. Aber wenn es um Sachen geht, wo meine Motivation nicht so hoch ist, schulisch, also durchschnittliche Motivation, teilweise unterdurchschnittliche Motivation, da bin ich nach 2 Minuten draußen und habe keine Lust mehr und bin mit meiner Aufmerksamkeit weg.
Ja.
Also ich habe die Verarbeitungsgeschwindigkeit als konzentrationsabhängiges Index, als konzentrationsabhängigen Index, das ist mein Arbeitstempo. Und ich habe das Arbeitsgedächtnis, also wie viel kann ich mir merken, wie viele Wiederholungen brauche ich, dass Sachen wirklich erstmal im Kurzzeitgedächtnis und dann im Verlauf im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Diese Dinge gucke ich mir an im Vergleich zum Sprachverständnis, was normalerweise nicht konzentrationsabhängig ist, und im Vergleich zum logischen Denken, was ich nochmal aufspalte, in das logische Denken ohne Augen und das logische Denken mit visueller Kontrolle. Also da musst du dir Geometrie vorstellen, ne? Ich habe Formen und Farben, die ich zuordne. Puzzle ist etwas, wo das visuelle logische Denken irgendwie gebraucht wird. Und diese verschiedenen Indizes geben einen Gesamtwert und dieser Gesamtwert als IQ-Wert zeigt mir, wo das Kind sich im Moment befindet. Also in einem durchschnittlichen Bereich, alle Kinder mit 6 Jahren, alle deutschen Kinder mit 6 Jahren tatsächlich, befindet er sich mehr so im mittleren Durchschnittsbereich oder im oberen Durchschnittsbereich oder ist der Gesamtwert im unterdurchschnittlichen Bereich. Ich arbeite aber total ungern mit dem Gesamtwert, weil mich diese Indizes am meisten interessieren. Die müssen homogen sein. Dann arbeite ich schön gleichmäßig. Wenn ich aber in diesen Indizes Unterschiede habe, beispielsweise ein sehr, sehr gutes Arbeitsgedächtnis, aber eine sehr schlechte Verarbeitungsgeschwindigkeit, dann sieht das in der Schule so aus, dass ich mir Sachen super, super gut merken kann. Aber sobald ich ins Tun komme, merke ich, ich bin langsamer als die anderen. Ja, ich bin hinten dran. Ich bin die Letzte, die abgibt. Wenn ich vorne an die Tafel gerufen werde, brauche ich total langsam, lange, bis ich was entwickle. Und das macht Frustration. Und diesen Intelligenztest bespreche ich mit den Eltern, teilweise auch mit den Kindern und frage, ob die das so erleben. Und wenn ich dann zum Beispiel an diesen Indizes Verarbeitungsgeschwindigkeit und Arbeitsgedächtnis einfach eine hohe Ausprägung finde, die nicht in Konkurrenz steht zu den anderen Indizes, dann ist das schon mal ein Hinweis auf ADHS. Dazu gehört die sozioemotionale Belastung. Das heißt, wie sehr steht die Schule einfach auch als Leidensdruck im Vordergrund. Dazu gehört noch ein Aufmerksamkeitstest, den wir auch machen. Den machen wir nicht computergesteuert. Da haben wir uns gegen entschieden, weil diese Aufmerksamkeitstests sind auch oft motivationsgebunden. Das heißt, die werden in einer 1-zu-1-Situation durchgeführt. Das heißt, die Konzentration ist meistens gut, weil ich keine Störfaktoren habe. Das heißt, da ist es mir nicht wirklich wichtig, ob der jetzt unauffällig ist oder auffällig. Den muss ich in den Kontext der Anamnese auch einbetten, damit ich die Diagnose stellen kann. Dann kommen Lehrerinterviews dazu. Dann kommt die Zeugnisbeurteilung dazu. Dann kommt die Anamnese der Eltern dazu, wie sie mit dem Kind lernen, was sie beobachten, wie oft er ihnen entgleitet, wie oft er weg ist, wie oft er frustriert ist bei Hausaufgabenfertigung. Und das Ganze zusammen ergibt dann quasi die Diagnose eines ADS oder ADHS.
Ja, und das wird schon ganz schön kompliziert.
Das dauert lange tatsächlich, das sind mehrere Termine.
Aber auf der anderen Seite, ihr habt natürlich dann auch gute therapeutische Kontrollen. Wie geht es denn dann weiter? Also was wird therapeutisch dann angeboten? Mhm. Ich meine, irgendwann kommt ja sicherlich auch das Medikament dann ins Spiel oder die medikamentöse Therapie.
Gar nicht mal. Es ist tatsächlich abhängig vom Leidensdruck und wo wir gerade stehen. Mhm. Also wenn ich relativ früh mit der Diagnostik bin, das heißt vielleicht erste, zweite Klasse und es ist aber sehr eindeutig und das Kind hat keinen großen Leidensdruck. Mhm. Das heißt, es hat über Sport verschiedene andere Dinge, wo es dann Selbstbewusstsein stärken kann. Ja, es ist nicht nur über die Schule definiert, es hat andere Dinge, die ihm Spaß machen. Es ist gut in der Familie eingebunden. Dann habe ich noch Zeit, vielleicht über die Vermittlung von Lern- und Arbeitsplatzstrategien, die bei uns in der Praxis stattfinden, über ein Aufmerksamkeitstraining in der Gruppe, was validiert und zertifiziert ist, einfach Strategien zu vermitteln, die ihm helfen, sein Potenzial vielleicht besser zu nutzen, sodass dieser Leidensdruck deutlich kleiner wird. Und da rede ich erstmal noch gar nicht vom Medikament. Auf der anderen Seite kommen zu uns natürlich auch Schüler, die sind schon total verzweifelt. Oder auch, wenn wir bei den Jugendlichen die Erstdiagnose stellen, dann haben die ja schon eine Odyssee von mehreren Jahren hinter sich, wo sie einfach keinen Bock mehr haben auf die Schule, wo die frustriert sind und sagen, es lohnt sich nicht. Und die dann wirklich Tränen in den Augen haben, wenn man denen vermittelt, pass mal auf, schau mal, das ist dein Profil, das kannst du. Mhm. Na, du bist schlau. Und warum du das nicht nutzen kannst, müssen wir jetzt einfach mal gucken. Und so kann man dann einfach so ein Stück weit entscheiden, wie ist denn die Notwendigkeit, dass ich das Medikament gebe. Mhm. Und die Veränderung von Rahmenbedingungen, Vermittlung von Lern- und Arbeitsplatzstrategien ist was ganz Wichtiges, weil jeder Mensch lernt ja unterschiedlich. Der eine ist mehr visuell orientiert, der andere braucht die Karteikarten. Bei dem nächsten muss man damit anfangen, dass die Rahmenbedingungen total ruhig sind.
Also ich habe gelernt, dass Medikament auf jeden Fall nur ein Puzzleteil für die ganze Behandlung des ADHS ist. Wenn es aber zur medikamentösen Therapie kommt, vielleicht können wir da mal drauf eingehen, was steht denn dann zur Verfügung und wo sind da die Vor- und Nachteile? Mhm.
Also es gibt ganz klassisch das Methylphenidat, was es schon seit, 60 Jahren gibt, was auch ein gut erprobtes Medikament ist, zugelassen für Kinder und Jugendliche. Das heißt, diverse Zulassungsstudien auch hinter sich hat. Und was von den Kontrollen, die man machen muss, wenn man es verordnet, auch immer einfacher wird, weil es einfach wirklich sehr, sehr wenige Nebenwirkungen gibt, die auch in den Leitlinien immer weniger.
Was muss man kontrollieren?
Also normalerweise, früher war es so, dass ich halbjährlich EKG und Blutabnahmen machen musste. Und jetzt ist es so, ich muss vor Medikation, vor Einstellung, muss ich zeigen können, dass das Herz-Kreislauf-System in Ordnung ist über ein EKG, über Blutdruckpuls. Und über eine körperlich-neurologische Untersuchung natürlich vom Kinderarzt oder durch uns durchgeführt. Und ich muss zeigen, dass die Laborparameter in Ordnung sind, also Leber, Niere, Eisen, wie wir vorhin schon besprochen haben, Elektrolyte. Und muss jetzt eigentlich dann, wenn ich angefangen habe mit der Medikation und es gibt keine Auffälligkeiten, dann muss ich eigentlich regelhaft keine Kontrolluntersuchungen mehr machen, wenn es gut vertragen wird. Und dafür sehen wir die Patienten ja halbjährlich.
Gibt es da eine Standarddosis oder wird das individuell austariert? Und es gibt ja, glaube ich, auch retardierte und unretardierte.
Genau, es gibt unretardierte Formen, die kürzer wirken. Die setzt man sehr gerne ein in der Grundschule, also gerade erste, zweite Klasse, wenn der Schulunterricht noch nicht so lange ist, die Anforderungen noch nicht so hoch. Die retardierten Formen gerne ab der dritten Klasse, weil man da schon mal bis zur sechsten Stunde Unterricht hat und weil da auch schon trainiert wird für die weiterführenden Schule. Das ist das, was wir beobachten, dass dritte, vierte Klasse vom Anspruch her unglaublich gestiegen ist, dass die Kinder da schon mit einem Leistungsdruck konfrontiert werden, der im Vergleich zu früheren Jahren sich sehr verändert hat. Und da werden die retardierten Formen eingesetzt, die 6 Stunden wirken. Das heißt, ich gebe es morgens nach dem Frühstück und es hält normalerweise bis zum Mittagessen, vielleicht noch bis 1-2 Uhr. Auch da ist die Wirkdauer individuell unterschiedlich. Es gibt retardierte Formen, die wirken so 6 Stunden. Es gibt retardierten Formen, die wirken 8-12 Stunden. Es gibt aber auch Formen, in der Retardform, die wirklich auch ein ganz, ganz langdauerndes Wirkprofil haben über 24 Stunden, die aber natürlich nur in besonderen Fällen einfach verwendet
werden.
Und
so eine Pi-mal-Daumen-Dosis für den Tag?
Wir fangen immer ganz langsam an.
Ja.
Und die Pi mal Daumendosis ist eigentlich, dass man sagt, man könnte nehmen 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja. Also keine Ahnung, wiegt das Kind 20 Kilo oder 25 Kilo oder 30 Kilo, dürfte man als Gesamtmenge 30 Milligramm geben, als Retardform morgens 30 Milligramm verordnet. Tatsächlich muss ich sagen, dass wir in der Ersteinstellung diese laut Leitlinien vorgeschriebene Höchstdosis eigentlich fast nie erreichen, sondern viel vorher einfach individualisiert stoppen, weil nach Rückmeldung von den Lehrern, von den Eltern, von dem Kind selbst, ob niedrigere Dosen aus meiner Erfahrung absolut wirksam sind und wir im Verlauf, es gibt so eine kleine Gewöhnung an die Medikation, dann immer noch adaptieren können. Und selbst wenn Jugendliche zu mir kommen, die, weiß ich nicht, 90 Kilo wiegen, 100 Kilo wiegen, gehen wir oft über eine Gesamtdosis von 30 bis 40 Milligramm gar nicht raus. Mhm. Ich spreche jetzt von Methylphenidat, weil das ausreichend ist. Und wir gesehen haben auch in den Studien, dass ein Mehr an Dosierung eigentlich nicht mehr Wirkung bringt, sondern dass dann die Wirkung eigentlich verbessert wird, indem man einfach auch gut zuhört und fragt, was passiert ist, wenn die Konzentration mal scheinbar nachlässt.
Ja. Über was für Nebenwirkungen klärst du auf?
Genau. Die hauptsächlichen Nebenwirkungen sind eigentlich eine Appetitminderung. Mhm. Das heißt, früher wurde das Medikament tatsächlich auch als Appetitzykler, als Hungerstiller sozusagen gebraucht oder verwendet. Es ist aber nicht bei allen Kindern so, dass sie keinen Appetit haben in der Zeit, wo das Medikament wirkt. Da es aber ja nur kurzfristig wirkt, kommt der Appetit nach Nachlassen der Wirkung immer sofort wieder. Also bei den Retardformen haben die Kinder eigentlich mittags wieder Appetit und essen auch. Bei denen, wo die Appetitminderung ein bisschen länger anhält, ist es so, dass wir die Eltern natürlich immer gut aufklären und sagen, nicht mit großen Mengen irgendwie drängen, sondern vielleicht mit kleineren Mahlzeiten, Müsli-Riegel, Studentenfutter, einfach gucken, dass man nicht in so einen Unterzucker kommt, bis der normale Appetit eigentlich wieder schaut. Und wir kontrollieren regelmäßig Größe und Gewicht, sodass wir da auch nicht in einen Bereich kommen, der irgendwie auffällig ist.
Gibt es da noch eine Steigerung? Also, dass man noch, also wenn das jetzt nicht wirkt, noch irgendwie Alternativen medikamentös hat? Oder ist das?
Also man kann, es gibt das Medikament der ersten Wahl, das ist das Methylphenidat. Das Medikament der zweiten Wahl sind Amphetaminderivate. Ja. Da klingeln den Eltern immer schon ganz schnell die Ohren, weil sie sagen, Gott, Amphetamin, jetzt sind wir aber wirklich im Drogenbereich. Das ist ein Quatsch. Beide Stoffe sind sich chemisch sehr ähnlich, die unterscheiden sich nur über eine Methylgruppe. Und Medikament der zweiten Wahl heißt es eigentlich nur, weil es bei den Kindern, wo Methylphenidat nicht wirkt, wirkt. Das heißt, das erste Medikament ist immer das Methylphenidat. Das zweite Medikament bei einer fehlenden Wirkung oder fehlenden Ansprechbarkeit ist eigentlich ein Amphetaminderivat in dem Sinne.
Also ich denke, ich habe jetzt ganz klar rausgehört, es ist wichtig, dass da vor allen Dingen viel auch sozialtherapeutisch oder überhaupt therapeutische Ansätze gewählt werden, dass aber Medikation manchmal ganz sinnvoll und wichtig sein kann. Jetzt gibt es ja aber tatsächlich da schon so einen Glaubenskrieg fast darum. Was entgegnest du denn denen, die halt sagen, auf keinen Fall, das geht gar nicht, das kann man nicht machen? Also bist du da eher tolerant oder hast du eine klare Meinung zu, wenn notwendig, dann sollte man auch?
Also ich habe da eine klare Meinung, die heißt, wenn es indiziert ist und dem Kind damit der Leidensdruck genommen wird, das heißt, wenn ich sehe, das emotionale Wohl ist tatsächlich beeinträchtigt, ich laufe Gefahr, dass es die Schule schmeißt, dass es sein Potenzial nicht nutzt, dass es sich selbst aus seiner gleichaltrigen Gesellschaft ausgrenzt und die Diagnose ist klar, dann empfehle ich ganz klar die Medikation. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich natürlich auch selber als Elternteil verstehe, dass Eltern einen Respekt haben, vorsichtig sind, auch vielleicht mal eine Zeit brauchen, wo sie sagen, Herr Frau Bucherer, ich habe das alles verstanden, aber ich will noch nicht. Ne? Wir müssen erst noch mal hier, sagen Sie mal, was wir machen können, nicht medikamentös. Und das empfehle ich dann auch. Und sie versuchen das. Und sie kommen vielleicht nach einem Jahr wieder oder nach anderthalb Jahren. Oder sie kommen wieder, wenn sie wirklich das Gefühl haben, das Kind entwickelt eine Schulangst, weil ADHS und Angst ist zum Beispiel Komorbid sehr nah vergesellschaftet und sagen, jetzt müssen wir unbedingt. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich jemand überreden lässt, nur weil er denkt, ich habe das empfohlen, er ist aber nicht dahinter. Klar. Und gerade Kinder merken total, wenn die Eltern nicht dahinter sind, dann wirkt das Medikament auch nicht.
Darf ich dich zum Abschluss nochmal fragen, was man auf keinen Fall machen sollte oder was absoluter Mist ist in diesem Kontext? Weil da gibt es ja sicherlich auch Angebote, wo Eltern eben ja angezogen werden, die aber wahrscheinlich wissenschaftlich und auch vielleicht sogar gefährlich sind in dem Fall. Gibt es da irgendwas, wo du sagst,
ja,
hier ist eine klare Grenze?
Ich bin immer sehr traurig, wenn die Eltern nicht verstehen, dass zum Beispiel Sport eine nicht medikamentöse Therapie der Wahl ist und sie sind gegen Sport oder mögen Sport nicht. Sport nach Regeln in Vereinen wirkt teilweise genauso gut wie das Medikament. Das muss man wissen, ist auch in Studien belegt. Ich bin immer sehr traurig, wenn Kinder Nahrungsmittelkarenzen bekommen. Das heißt, sie dürfen kein Süßes essen, die dürfen kein Weißmehl essen, die dürfen das und das und das nicht essen, auch auf Kindergeburtstagen nicht, weil die Eltern meinen, der Zucker ist dafür verantwortlich. Mhm. Und teilweise stimmt es, dass natürlich ein hoher Zuckeranteil, das merken wir selber, wir trinken ein Glas Orangensaft, sind total down, wir werden plötzlich wacher, aber der hört ja genauso schnell wieder aus, also auf. Also das ist nicht keine langfristige Wirkung. Da bin ich mal traurig, weil den Kindern wird so viel genommen. Auf Kindergeburtstagen dürfen die ja keinen Kuchen essen und das finde ich schwierig. Und ich finde es traurig, wenn die Eltern denken, mit der Diagnostik bei uns und der Medikation oder der Therapieempfehlung ist es getan. Ich glaube schon auch, dass man viel mit den Eltern arbeiten kann und sollte. Sowohl im Kindergarten, Schülerbereich als auch im jugendlichen Bereich. Und es gibt da gute Elterntrainings, wo die auch ganz viel dazu lernen, wie sie das ADHS ihres Kindes wahrnehmen. Weil je besser ich selber aufgestellt bin, je glücklicher ich auch mit mir bin als Elternteil, desto besser kann ich auch die Verhaltensauffälligkeiten eigentlich ausbalancieren.
Hm. Katja, das war total spannend. Ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke in deine Arbeit, auch in die Einblicke in das Krankheitsbild. Ich denke, das waren viele, viele interessante Aspekte, die du gebracht hast. Vielen herzlichen Dank fürs Hiersein.
Sehr gerne.
Damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema Neurologie findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen wie Apple und Spotify. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin.